Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Fangen wir gerade an. Ganz neu auf dem Markt, 7. Auflage vom Blocher-Prinzip. Machen wir den kleinen Werbespot in eigener Sache wieder mal.
Ja, ja. Ich werde immer angesprochen auf das Buch, vor allem von Leuten, die es gelesen haben und führen nach dem. Es ist ja ein Führungsbuch, und zwar auch für kleinere, mittlere Betriebe. Hausfrauen schreiben mir.
Hausfrauen?
Ja, wo sagen Sie, dass Sie das gelesen haben? Haben Sie bei der Bewältigung von der täglichen Arbeit, Mütter von Kindern, viel mehr Zeit und geht viel besser? Doch interessant. Aber es stimmt ja, überall, wo man muss führen muss, sei das ein Haushalt, sei das eine Kinderstube, sei das ein Kleinbetrieb, ein Grossbetrieb, eine Partei, sei das ein Land, immer die gleichen Führungsgrundsätze.
Das ist interessant, das Buch rausgekommen ist 2007, sind Sie noch im Bundesrat gewesen, im Landesmuseum haben wir es vorgestellt. Da haben Sie mir gesagt, das ist von Art Ihres Vermächtnisses auch, oder?
Ja, also wenn man es liest, ich habe es letztes Jahr wieder geschwind gelesen, um zu schauen, ist das eigentlich noch zeitgemäss, oder? Ich habe immer Angst gehabt. Sage ich, ja, das ist absolut zeitgemäss. Natürlich hat ein paar Beispiele, wo heute vielleicht andere wären, aber das ist eigentlich da, wo man da drin steckt. Und eben, Führung kann man nicht nur, das ist nicht nur Technik. Das ist auch, eine innere Haltung. Das ist eigentlich fast das Wichtigste.
Haben Sie nie Zweifel an Ihren Grundsätzen?
Ja, natürlich, immer. Immer. Aber nachher wieder festgehalten, was, nein, das und das muss sein und bleiben. Man muss immer an allem zweifeln, was man macht. Das ist einfach so. Und als Unternehmer hat man das jeden Tag. Aber das heisst nicht, dass man wegen der Zweifel untergeht oder dass man den Zweifel da. Aber das braucht eben auch eine innere Einstellung. Alles, was ich mache und entscheide, ist nie etwas absolut Gutes. Sondern es ist eigentlich nur die wenig schlechteste Lösung. Eine bessere habe ich nicht gefunden. Und so ist es mit allem. Und dann ist man eben auch kritisch. Ich nehme jetzt in der Politik etwas. Demokratie. Das ist, sagen wir, das ist die gute Staatsform. Und da hat Churchill recht und gesagt, das ist die schlechteste Staatsform, die es gibt, mit Ausnahme aller anderen. Man hat noch keine bessere gefunden. Dann ist man eben auch kritisch gegenüber dem demokratischen System und tut das nicht vergöttern, oder?
Und man kann es auch nicht überall anwenden. Da kommt
ja, kommt auch noch. Man kann es nicht verabsolutieren und immer denkt, gibt es nicht noch etwas Besseres. Oder das beste System wäre ja Diktatur.
Also aufklärte Herrscher, oder?
Ja.
Sagt man, oder?
Wäre eine Diktatur von einem Diktator, der praktisch wie der lieb Gott ist. Oder? Mhm. Und das gibt es eben nicht. Und darum haben Diktaturen alle früher oder später versagt. Denn Demokratie, die ist eigentlich immer ein bisschen das Mittelmass, oder? Weil das Extrem ist nicht möglich. Aber sagt man, ja, das Extrem Gute ist auch nicht möglich. Ja? Aber das Extrem Schlechte eben auch nicht. Und die Erfahrungen zeigen, dass wenn man einem zu viel Macht gibt, wird es halt doch am Schluss ist Schlechte gemacht, vertreten. Weil der Diktator dann plötzlich für sich selber schaut als fürs Ganze. Da sind die Relativierungen, und beim Führen ist es auch so. Oder? Aber das da, das ist ja eigentlich meine Lebenserfahrung, eben darum sage ich, das Vermächtnis. Das habe ich erlebt, in den bald 80 Jahren habe ich das erlebt und ich habe nicht Erfolg gehabt, aber es ist viel gut rausgekommen.
Also ein Grundsatz, wenn wir ein bisschen weitergehen, ist mir geblieben, das ist dort, wo Sie im Bundesrat sind, haben Sie gesagt, das Wichtigste, oder ein bisschen pointiert ausgedrückt, das Wichtigste von der Tätigkeit vom Bundesrat ist Mittagessen nach der Mittwochssitzung, oder?
Ja, das ist wichtiger als die Sitzung. Weil dann hört da die innere Verkrampfung auf, es hat keine Akten und es hat keine, ist eingespannt da in den Verwaltungsapparat. Die Sitzungen sind steril, das muss ja sein. Also erstens die Masse Geschäfte, die Haufen Papier.
Sitzen sich auch alle, oder? Ist Hochdeutsch, glaube ich, oder?
Ja, also das ist an sich ein gutes System, dass man sich sitzt während der Arbeit. Das ist ein militärisches, schweizerisches militärisches System. Mit den meisten Kollegen ist man noch auf allen Stufen per Du. Sobald man arbeitet, Herr Leutnant, Herr Oberst, und so weiter. Dann tut man sitzen zum, sag jetzt, ja, das ist an sich nicht so schlimm. Aber beim Mittagessen, manchmal alle, die immer bricht dann einen Haufen durch, da kommt plötzlich die persönliche Meinung durch. Sagt plötzlich einer, ja, es ist natürlich schon auch sehr fragwürdig da. Sag ich, aber jetzt haben wir doch kein Gegenteil beschlossen, oder? Oder? Mhm. Das ist ein, aber das gilt nicht nur für den Bundesrat. Habe ich auch im Geschäftsleben immer gesagt. Schnurrt mit den Leuten. Muss man heute vor allem sagen, wo ja Typ viel mehr andere Kommunikationsmöglichkeiten haben als Gespräch. Allerdings, dass sie dann nur noch SMS schicken und E-Mail und so weiter, das hat ja, und das ist einfach, man muss dem anderen nicht in die Augen schauen und der andere kann nicht gerade entgegnen. Dort mit den Leuten zusammenhocken. Oder eben, wenn sie schon fertig sind und gehen miteinander zu Mittag essen. Oder? Das ist einfach, dann ist man unverkrampfter. Ich habe es ja nicht gemerkt, aber sie haben mir gesagt, als ich zurückgetreten bin, da war halt die Ruhe im Loch, eine Huren Auseinandersetzung, eine Direktionssitzung. Und am Schluss hat er gesagt, komm, wir gehen Bier trinken. Hm. Und dann sind wir auch immer gegangen, einmal zusammen in den Kneipen und so. Einfach damit, damit man auch menschlich wieder einander ankommt und sagt, ja, die Auseinandersetzungen müssen sein. Hm. Und das ist ja so ein bisschen da festgehalten. Jetzt, das ist ja jetzt nicht für die Hausfrau gedacht, dass sie muss das Bier trinken.
Vielleicht, ja. Also, das Blocherprinzip, 7. Auflage haben wir den Werbespot gemacht. Also, immer noch begeisterte Reaktionen, jedes Mal, wenn es rauskommt. Ja, ja. Und es lohnt sich sicher.
Ja. Und es ist jetzt auch erhältlich auf Deutsch, Französisch, Italienisch. Jetzt einer, also von sich aus, hat das ein Geschäftsmann aus dem Tessin übersetzen lassen. Er hat gesagt, das müssen wir auch auf Italienisch rausgeben.
Also in allen Landessprachen eigentlich. Und es hat auch Leute gegeben, die gesagt haben, Chinesisch und Englisch können wir mal überlegen.
Ja, gut, also ich weiss auch nicht, ob Chinesen nach dem System könnten führen. Muss man aufpassen. Wir sind Schweizer. Und der Schweizer führt anders als zum Beispiel die Japaner. Und ich sage nicht, das ist ein schlechtes System, aber da muss Japaner sein für das. Als Schweizer kannst du das nicht.
Wie führt denn der Japaner?
Also, jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Der Japaner tut unglaublich gut planen. Der plant alles und da wird jede Stufe wird eingezogen. Von Anfang an. Bis zu unterstaben. Diskutieren viel und so weiter. Und am Schluss wird entschieden. Aber dann wird nichts mehr geändert. In der Improvisation sind die Japaner gar nicht gut. Aber sie müssen dann ein wenig improvisieren, weil sie eben so gut planen. Also ich habe ganz
also das totale Gegenteil vom Italiener eigentlich, oder?
Ja, das ist. Der Italiener, der kann praktisch nur improvisieren, oder? Auch wenn er noch planet, improvisiert er. Aber da würde ich sagen, der hat wahrscheinlich ein anderes Führungsprinzip. Ich habe ja eins geschrieben aus meiner Lebenserfahrung und für die Schweizer, oder es ist natürlich so, der süddeutsche Raum, da führen auch die Leute ähnlich. Es ist eine Mentalitätsfrage. Aber wenn ich jetzt schaue, weil das deckt sich auch weitgehend auch von den militärischen Führungsprinzipien, und die sind natürlich 5000 Jahre alt und weltweit, oder? Mhm. Also es hat vieles, was für die ganze Welt gilt, oder? Was ist eine Strategie und wie tut man einen Entscheid fällen und wie tut man einen Antrag stellen und die Führung von unten und so weiter. Und ich hätte das nie gemacht, das ist ja nicht mein Buch, ich habe es ja nicht geschrieben. Mhm. Also der Autor ist der Matthias Sacker.
Ja, gut, aber das ist ja auch ein gewisser Teil in dem Buch. Also.
Der hat fertig gebracht, dass ich über meine Führung geredet habe. Weil es hat ja einer wollen, dass ich ein Buch schreibe über meinen Führungsstil. Das habe ich gesagt, ich kann gar nicht. Das ist ja so unbewusst. Aber wo der dann gefragt hat oder Stichel genommen hat, habe ich das können. So darlegen. Oder?
Also, das Buch ist draussen, 7. Auflage. Machen wir mal einen Schwenk, auch ein Thema, das immer wieder kommt und auch noch ein bisschen mit Führung zu hat. Im Moment sind wieder Diskussionen über die Managerlöhne, oder? Man hat wieder das Gefühl, die sind wieder aus allen Banden rausgebrochen, trotz Minderinitiativen vor 3-4 Jahren. Was passiert eigentlich da?
Ja, das ist eben, kompliziert, oder? Aber weil es eben kompliziert gemacht wird. Im Grunde genommen ist das überall anerkannt. Gute Leute, die eine Leistung bringen und Erfolg bringen, die sind besser bezahlt als derjenigen, die keine Leistung bringen. Weil das ist das ganze Ding an sich anerkannt. Und jetzt ist zweitens ist es auch anerkannt. Es gibt eigentlich keine schlechte Firma, es gibt nur schlechte Chef, das steht auch in dem Buch drin. Und ein guter Chef hat gute Leute, ein guter Chef holt gute Erträge raus. Und jetzt hat man gesagt, und das merkt natürlich vor allem der Unternehmer, dem, was Unternehmen gehört, der wird reich, wenn er es gut macht. Und wenn er es schlecht macht, wird er arm. Oder man geht Konkurs. Das sind die beiden Seiten. Dann hat man gesagt, ja, in diesen grossen Firmen hat es ja eigentlich gar keinen rechten Unternehmer. Das sind so pulverisierte Massen von Aktionären. Und die stellen dann einen Verwaltungsrat an und die stellen, und das sind aber keine Unternehmer, das sind Angestellte von dem Unternehmen, die das Unternehmen führen müssen. Aber die sind natürlich erfolgsentscheidend. Darum muss es ihnen viel geben. Damit es, und jetzt muss es noch an Erfolg binden. Sonst sind so, aber eine Komponente wäre, dass man die an Erfolg bringt. Das heisst, wenn er gute Gewinn macht, gibst du ihm
viel. Aber der Gewinn ist eigentlich das Merkmal,
der
oder?
Gewinn ist das Brot des Unternehmens, das ist klar. Ja. Das muss er so bleiben. Aber wenn er Verlust macht, müsste er an sich...
Müsste er etwas zurückzahlen, oder?
Ja, dann müsste er auch arm werden wie der Unternehmer. Ja. Und dann hat man das gemacht für den Erfolg, hat man ihm viel gegeben. Und dann, wo man Misserfolg hat... Hat schon ein bisschen weniger bekommen, aber natürlich nie. Also, wo die Banken zusammengebrochen sind, haben die nicht alle Null gehabt an der Spitze.
Aber jetzt haben wir ja den Fall, glaube ich, bei der UBS ist es, Aktienkurs geht ab, aber die Boni bleiben gleich hoch, oder?
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, und das ist eben, an was bindet man es? Bindet man es am Aktienkurs? Ja. Was für den Unternehmer an sich gilt, das ist ja der Wert vom Unternehmen. Ja. Und der geht dann ab, weil es eigentlich an dem bin. Aber jetzt, die Manager sind ja nicht 30 Jahre da gewesen und bleiben noch 30 Jahre wieder Unternehmer, sondern die haben ein paar Jahre da. Dann sagen die, ja, der Aktienkurs geht ab, weil der von mir, der hat die Grundlage gesagt, und ich muss jetzt da, also bei der UBS zum Beispiel, ich muss jetzt mit Prozess fertig werden, wo man da die Franzosen Milliarden verlangen. Und die mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. Da sind andere am Ruder gewesen. Dann fährt man an, Begründungen suchen, damit man, dann sagt man, ja, aber gut, dann klammert man das mal aus. Ja, mal, das ordentliche Geschäft, das du verantwortet wirst, geht natürlich gut. Und dann sagt man, dann muss man dem mehr geben, weil er da gut geschafft hat. Darum scherbelt eben das Ganze. Weil man hat nur eine Komponente trainiert, mit dem Erfolg vom Unternehmen. Und dann kommt dazu, muss man mal schauen, wo sind denn die grossen Spitzensaläre? Wo? Also in der Schweiz, aber auch an anderen Orten auch, die höchsten Saläre haben Pharma und Banken. Die beiden meistregulierten Branchen haben die höchsten Saläre. Nämlich bei der Pharma, die haben ja Preisregulierungen durch den Staat, oder? Und haben die Bürokratie, dass der Klein fast nicht mehr auf den Markt kann, oder? Dann gibt es so eine Stellung, die dann haben. Und bei den Banken auch, die sind ja reguliert. Oder? Bis eine Grossbank auftut, da braucht natürlich einiges.
Aber jetzt gerade bei der UBS haben Sie ja gesagt, die haben ja gerettet vor 10 Jahren.
Ja.
Verstehen Sie jetzt, dass die Leute sagen, jetzt haben wir die gerettet und jetzt verdienen die oben dran wieder so viel?
Ja, natürlich. Jetzt, warum gibt man dem so viel? Ich bin nicht bei der UBS Aktionär. Da muss der Eigentümer eigentlich bestimmen und sagen, los, der ist mir so viel wert. Und wenn ich dem nicht mehr so viel zahle und einen billigeren habe, dann nützt es mir nicht. Der Herr Motti macht es ja gut. Also, da muss ich jetzt sagen, der macht es wirklich gut. Aber der hat so viele Altlasten und vor allem staatliche Regulierungen und Einhängungen zu tragen, dass man muss sagen, ja. kann das nicht auch noch einen anderen? Ja.
Zweite Frage noch. Sie haben noch kurz angetönt, über den wir noch nie geredet. Ist die berühmte Milliardenbuss mit Frankreich? Hätte man da einen Vergleich machen voran, oder?
Ja. Also ich,
ist ja für die Bank gleich ein Risiko. Es sind ja, glaube ich, 5 Milliarden, oder?
Ja, sehen, wenn Sie einen Vergleich machen, da ist immer ein Schuldbekenntnis drin. Und sagen, ich habe Sachen gemacht, die nicht in der Ordnung sind. Und das bestreitet die Bank.
Man hat es aber gemacht, mit den Amerikanern haben wir es ja gemacht, zum Beispiel andere Banken.
Ja, aber dort haben sie auch können sagen, wir haben Zeug gemacht, die nicht in der Ordnung sind. Oder? Aber da sagen sie, hören, das geht einfach nicht. Weil das stimmt nicht. Und jetzt müssen wir es halt durchstehen. Und es hat auch in Amerika derjenige, der durchgestanden hat, der berühmte Fall Weil, oder? Wo gesagt hat, so, jetzt fertig, ich mache keinen Kompromiss. Ich will das richtig durchgestanden haben. Das kostet so Geld, Zeit, Kraft und ist natürlich immer Publizität, oder? Und die haben dann auch gesagt, ja, machen wir lieber, zahlen wir lieber, dann ist fertig. Und der ist freigesprochen worden am Schluss. Oder? Was also der gesehen? Und das ist vor allem im amerikanischen System, wo sie wahnsinnig scharfe Staatsanwälte haben. Die gehen drauf los. Brutalst, oder? Und da ist der Richter dann die ausgleichende Macht, oder?
Aber es könnte sein, in Frankreich, dass das gleich ein politischer Prozess ist, dass man sagt...
Da bin ich überzeugt. Also ja. Da, ohne dass ich es weiss. Ja. Ich meine, wenn ich sehe, die Prozesse für uns, Schweizer, prozessuale Fehler, dass man die Zeugen gar nicht anhört und so weiter und so fort. Und dann die Summe, das ist ja klar. Darum, wir wissen schon, warum in der Schweiz der Grundsatz gehabt seit 700 Jahren, wir wollen keine fremden Richter haben, wo der Schiller das dichterisch ausgedrückt hat. Da sind halt andere Richter, andere Länder, andere Interessen. Da der Idealismus, den wir haben, der Naive in der Politik, wo sagt, ja, das sind auch Menschen und die können ja nur Recht sprechen und so, darum können der Europäische Gerichtshof schon anerkennen und merken gar nicht, dass der die Aufgabe hat, das europäische Recht zu schützen und nicht schweizerisch. Ja.
Jetzt noch ein Thema, das auch immer wieder auftaucht, auch in den Briefen und E-Mails, die wir bekommen, Brexit. Kommen Sie, ja, das ist alle schon, aber kommen Sie nicht raus? Gehen Sie jetzt raus oder gehen Sie nicht raus?
Ja, ja. Ich begreife natürlich schon jeden Tag etwas.
Eben, jetzt ist wieder mit aufschiebender Wirkung, ja.
Ja, ja, und dann ist es ein bisschen wie Berichterstattung über Trump. Sie können praktisch keinen neutralen Bericht mehr lesen über das. An sich ist es einfach. England ist Mitglied von der Europäischen Union. Eines von diesen Ländern, von diesen 28 Ländern. Und im Vertrag, wo man da beitreten ist, der EU, hat es eine Klausel, man kann zu der EU raus und hat eine Kündigungsklausel von, ich glaube, eine Kündigungszeit von 2 Jahren. Also wenn man sagt, ich will jetzt raus, nach 2 Jahren hört das auf. Und das läuft ab am 29. März, die 2 Jahre. Und jetzt, wenn man rausgeht, das ist wie eine Ehescheidung, dann muss man ja irgendeine Regelung treffen. Wenn man rausgeht, kann man nicht einfach sagen, ich gehe jetzt, sondern man hat ja Verbindungen, Verträge. In der Ehe hat man Haus miteinander und Vermögensteil und Kind und Verpflichtungen und Recht und so weiter. Und diese Scheidung findet jetzt statt zwischen England und der Europäischen Union. Und bis jetzt haben sie sich nicht können finden. Weil, das ist klar, die EU will natürlich, dass die möglichst lange noch zahlen. Und sie möglichst, ja, und sie tun es auch China gelassen, da gibt es nichts zu wollen. Sie sind nicht grosszügig und sagen, wir suchen eine Lösung, sondern dann nicht, dann zäb. Und dann kommen noch Grenzschwierigkeiten, die dann sind, da in Nordirland und so weiter. Und warum wollen die China? Man muss immer die Interessen suchen. Die EU hat kein Interesse, dass sie jetzt Gute wegkommen. Warum? Das weckt den Appetit bei anderen Ländern in der Europäischen Union, die dann auch raus wollen. Und wenn das England rausgeht, und es dann auch sollte gut gehen, nachher, wenn man draußen ist, dann nachher gibt das Appetit. Das ist auch, warum die Schweiz ein Dorn im Auge ist der Europäischen Union. Die Europäische Union sieht die Bevölkerung auch einen, der nicht da drin ist und muss, muss da immer machen, was Brüssel sagt und es nicht selber bestimmen können, der verreckt nicht. Der lebt sogar gut. Der ist ja im Wohlstand oben dran. Und das will man verhindern. Und dann kommt, und das ist jetzt die Schwierigkeit, England selber ist sich nicht einig auf der politischen Ebene, wie der Vertrag, der Scheidungsvertrag soll ausstehen und aussehen. Nicht so einfach wie bei der Rede, da sind ja bei jeder Seite in der Regel eh einer. Sondern da ist ein Parlament mit 500 Abgeordneten oder wie viel das sind. Und die müssen einig werden und dann haben sie eine Regierung. Und die Regierung und das Parlamentsmehrheit ist nicht einig. Innerhalb von der regierenden Partei sind sie nicht einig. Aber das ist nicht ein Vorwurf. Machen alle Vorwürfe der Engländer. Das ist in der Natur von der Sache, dass das so ist. Und jetzt suchen sie eine Lösung. Welchen Vertrag nehmen wir oder gehen wir mit dem vertragslosen Zustand? Mhm. Das gibt's auch. Mhm. Dass sie sagen, nicht mehr Mitglied, fertig. Alle Beziehungen werden abgebrochen auf null. Und das tut aber beiden weh, der EU und England. Man muss sehen, England ist die ökonomisch zweitstärkste Land. Da gab es noch Deutschland. Also das ist nicht ein Nobody, oder? Und da suchen sie jetzt eine Lösung und jetzt sagen sie, es kommt dann gerade der 29., oder? Heute ist der 22. In 7 Tagen
ist es soweit, ja.
Draußen sein. Und jetzt versuchen sie es zu flickern, das sieht man jetzt, und sagen, ja, wir verschieben jetzt den 2 Monate bis Ende Mai und dann vielleicht bis Ende Juni.
Und dann sind Sommerferien, ja.
Da muss man auch nicht jeden Tag immer wieder schauen, aber es ist an sich ein schönes Schauspiel. Denn England ist natürlich eine parlamentarische Demokratie par excellence, wenn wir in das Parlament schauen. Da finden dann Auseinandersetzungen statt.
Ganz kurz, ich mag mich erinnern, vor 3 Jahren haben wir eine Sitzung gemacht, unmittelbar nach dem Brexit. Da sind Sie sehr euphorisch gewesen. Ist da hinten, sehen wir es, glaube ich, aufzeichnen. Sind Sie da heute noch?
Ja. Euphorisch. Ich bin nicht euphorisch, aber ich habe Freude gehabt, dass die Kraft
haben. Aber Sie sagen heute noch, es wird heute noch gelingen, sagen Sie, England ohne EU.
Ja, das kommt natürlich darauf an, was Sie jetzt für ein Ding machen. Jetzt haben natürlich verschiedene Leute haben verschiedene Interessen. Es gibt auch Engländer, die haben Interesse, wenn man drinnen bleibt. Und derjenige haben Interesse, wenn man rausgeht. Und dann gibt es die grosse Masse im Volk. Interessant ist, dass sie sagen, also abgestimmt wird nicht mehr. Mhm. Wir gehen raus. Mhm. Abgestimmt ist worden. Und das wäre respektlos gegenüber der Bevölkerung. Da kann die Schweiz auch ein bisschen lehren.
Sagen sogar die gegen den Brexit sind. Ja.
Ja.
Also, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Das war eine weitere Sendung von Tele Blocher. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Der Frühling hat angefangen. Wir sehen uns nächste Zeit, gleiche Zeit. Und bis dann.